unsere Ohren und komm du in unseren Herzen an. Amen. Ja, Ankunft, das war schon das Stichwort. Ich weiß nicht, was ihr so gedacht habt, als ihr die Lieder eben gesungen habt mit den uralten Texten. Macht hoch die Tür, das war ja im 30-jährigen Krieg. Das war so eine Zeit, wo man eigentlich gedacht hat, es kann nicht mehr schlimmer kommen, das sind schon so die Zeichen, jetzt wird der Herr wiederkommen. Das werden sicher einige gedacht haben. Und ich weiß nicht, wer von uns schon geboren ist, der das miterleben wird, oder ob es noch mal ein paar hundert Jahre dauert, keine Ahnung. Und dann ist man manchmal so wehmütig hin und her gerissen in der Advents- und Weihnachtszeit zwischen der Ankunft Jesu damals im Stall und der Ankunft, die noch kommen soll, die gewaltig sein wird, im Gegensatz zu damals in dieser bescheidenen Krippe. Und dann denkt man, ja, da erinnern wir uns jedes Jahr dran, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Aber worum geht's? Es geht darum, dass Jesus bei uns ankommt. In welchem Moment das geschieht, ist nicht so entscheidend als die Tatsache, dass er bei uns ankommt, dass er in unserem Herzen ankommt. Und das macht die ganze Advents- und Weihnachtsbotschaft aus, aber die ist nicht dazu gedacht, dass dazwischen eine Riesenpause liegt, wo nichts mehr läuft, sondern da muss diese Geschichte von Jesus und das Volk gebracht werden. Und wir sind dazu auch aufgerufen. Wir stehen da auch in der Verantwortung. Und das geschieht auch durch unsere Gemeinde. Es ist passiert beim Markus-Experiment, was noch nicht lange zurückliegt. Da war es sehr komprimiert oder jugendlich frisch auf der Adventsfreizeit. Übrigens, wer da glaubt, da wurden keine Adventslieder gesungen, da wurden schon Adventslieder gesungen vom Text her, nur ist es melodiemäßig nicht so aufgefallen. Und dann vielleicht auch muss es unters Volk kommen bei romantischem Flair. Durchaus auch auf dem Weihnachtsmarkt in Bockenau. Ist eigentlich egal, ob schriftlich oder mündlich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange wir Jesus glaubwürdig bezeugen, solange wir leben, was wir glauben. Und nutzt die Momente, vielleicht auch die besonderen Momente, die die Advents- und Weihnachtszeit bringt, um über Jesus ins Gespräch zu kommen und was er euch bedeutet. Ihr gebt ja auch sonst weiter, was euch begeistert, oder ich tue das auch. Ja. Also vielleicht gebt ihr Rezepte weiter und Gesundheitstipps, von denen ihr überzeugt und begeistert seid. Ich stelle ab und zu mal ein paar Fotos ins Internet, wo ich denke, dass es anderen gefallen könnte. Also ihr habt bestimmt sowas, wo ihr sagt, ich bin da so Feuer und Flamme, das muss ich einfach weitergeben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die beste Botschaft der Welt weitergeben. Dass wir auch nach Gelegenheiten Ausschau halten oder Gelegenheiten, die Gott schenkt, nicht verpassen. Das wäre doch mal eine sinnvolle Ergänzung zu Glühwein und Spekulatius. Paulus und Petrus, die haben damals alles daran gesetzt, die gute Nachricht von Jesus und das Volk zu bringen. Petrus eher so bei den Juden und Paulus bei den anderen Völkern. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man über Jesus spricht, das ist gar nicht so leicht. Ihr wisst das. Auch heute ist es besonders schwer. Viele können mit Jesus nichts mehr anfangen. Und jeder, der Jesus erwähnt im Gespräch, der muss mit Unverständnis rechnen, weil es einfach eine absolut unglaubliche Geschichte ist, was damals passiert ist. Gott wurde Mensch und kommt zu uns. Und noch unglaublicher ist, dass das heute 2000 Jahre später noch genauso relevant ist wie damals. Also ist die Frage, wo kann ich anknüpfen im Gespräch, damit der andere nicht nur Bahnhof versteht. Also viele können ja heute wirklich mit Rudolf, dem rotnasigen Rentier, mehr anfangen als mit Jesus. Und wenn wir Jesus bezeugen, dann ist auch schon klar, es läuft nicht immer alles glatt. Es läuft vor allen Dingen dann nicht glatt, wenn ich aus lauter Angst vor der Kritik der anderen mich bis zur Unkenntlichkeit anpasse. Jesus hat sich absolut nicht angepasst an diese Welt. Da müssen wir das auch nicht tun. Aber trotz festem Glauben kann es sein, dass mein Verhalten nicht zu Jesus passt. Bin ich echt? Lebe ich überhaupt, was ich sage? Bin ich glaubwürdig? Ich finde, das sind gute Fragen, aber es sind auch Fragen, die ganz schön belasten können. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, mal zu den Jüngern zu schauen und zu gucken, wie es denen so ergangen ist. Und dann merke ich, da war vieles überhaupt nicht perfekt. Da ist einiges absolut nicht rund gelaufen und trotzdem hat Gott was draus gemacht. Das muss ich sofort mit der Adventsfreizeit vergleichen. Als die losging, da gab es so eine kleine Pannenserie. Eigentlich dumm gelaufen, habe ich anfangs gedacht. Und dann ging es mir wie vielen anderen, die haben gesagt, boah, haben die das genial gemacht. Also das wirkt so, als wären das Pannen, in Wirklichkeit ist das alles geplant. Das hat super gepasst zum Thema, was es eigentlich war. Das ging so weit, dass selbst ein Schild im richtigen Moment, in der genau richtigen Sekunde von der Wand fiel. Und dann habe ich gedacht, und das haben wir alle miteinander gedacht, Gott kann selbst aus Pannen immer noch was Großes machen. Es gibt auch in der Bibel einige Pannengeschichte und bei einer frage ich mich besonders, warum die in der Bibel festgehalten wurde, obwohl sie total peinlich ist. Sie ist nämlich peinlich für den Apostel Petrus, den Fels der Gemeinde. Mir tut Petrus ehrlich leid, dass ihm nach dieser Geschichte mit der Verleugnung Jesu nochmal so ein dummes Ding passiert ist. Und das posaunt Paulus auch noch raus per Rundbrief, ohne Rücksicht auf die neue Datenschutzverordnung. Das können wir bis heute noch nachlesen. Wie peinlich ist das denn? Aber es war gut, dass die Geschichte in der Bibel steht, dass sie da aufgenommen wurde, weil man sieht ganz nebenbei, dass in der Bibel nichts geschönt ist, dass das Leben der Menschen, die Jesus nachfolgen, so geschildert wird, wie es wirklich war, mit allen Höhen und Tiefen und auch mit heftigen Pannen. Petrus ist ein Jesus-Nachfolger mit Schwächen und das sind Schwächen, die wir selber auch kennen. Die sollen uns aber nicht entmutigen, von Jesus weiter zu sagen. Was war damals eigentlich passiert? Als Petrus, der eigentlich ein Fels hätte sein sollen, zum Sandhaufen der Gemeinde wurde. Wir lesen das mal in Galater 2, die Verse 11 bis 14. Also hier steht der hebräische Ausdruck für Petrus, Kephas. Als aber Kephas nach Antiochia kam, das ist eine Stadt in Syrien, weit nördlich von Jerusalem, widerstand ich, also Paulus, ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch noch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allem: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Also ein bisschen sarkastisch, ironisch gemeint. Es ist erstmal gar nicht so einfach herauszufinden, wann sich diese Geschichte abgespielt hat. Jedenfalls waren zu der Zeit Paulus und Barnabas in Antiochia. Und je mehr ich mir die Ereignisse drumherum angeschaut habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Ereignis noch vor der ersten Missionsreise von Paulus stattfand. Ich habe auch hier schon mal gesagt, dass es später gewesen sein könnte, aber ich habe noch mal nachgeschaut. Vieles spricht dafür, dass das sehr früh passiert ist. Dafür spricht zum Beispiel auch, dass Petrus Jerusalem verlassen musste, als dort eine riesige Christenverfolgung eingesetzt hatte durch Herodes. Und diese Christenverfolgung führte dazu, dass Petrus, der gerade im Knast saß und durch ein Wunder befreit wurde, dass er die Stadt verlassen musste. Es heißt in der Bibel, er zog an einen anderen Ort. Wir wissen nicht genau, wohin. Und dann hat Gott diese Verfolgung genutzt. Es gab eine richtige Missionswelle. Also die vertriebenen, an Jesus gläubigen Juden haben sich verstreut, sind nach Norden gezogen und bei dieser Gelegenheit ist auch die Gemeinde in Antiochia gegründet worden. Schon da hat Gott aus etwas Schlechtem was richtig Gutes gemacht. Und dort in Antiochia ist dann Barnabas noch hingereist aus Jerusalem, um die junge Gemeinde zu unterstützen. Und er dachte sich, wenn ich schon in dieser Stadt bin, hier sind es ja fast nur Nichtjuden, also Heiden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, da wäre doch Paulus der richtige Mann. Paulus, der inzwischen in Tarsus war, den hat Barnabas rufen lassen und die beiden haben zusammen diese junge Gemeinde ermutigt, diese junge Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Wahrscheinlich war der Anteil der Nichtjuden erheblich größer. Was dem Petrus hier passiert, das ist deswegen noch so zusätzlich pikant, weil er längst eine Führungspersönlichkeit war, ein großes Vorbild. Aber hier ist er es nicht. Der greift dermaßen daneben, dass ihn Paulus öffentlich zurechtweisen muss. Und das, obwohl ja Petrus eigentlich die Lektion gelernt hatte, ganz am Anfang mit Cornelius, dass Jesus auch die Heiden rettet, dass es da keinen Unterschied gibt, dass es nicht darauf ankommt, ob du eine auserwählte Herkunft hast und dass es auch nicht darauf ankommt, ob du dich besser abstrampeln kannst als andere in den Gesetzen, um gerettet zu werden. Er und Paulus haben auf drastische Weise gelernt, dass es kein Weg an Jesus vorbeigeht, gibt hin zu Gott. Und jetzt kommt es noch zu einem weiteren Treffen, man könnte fast sagen, so eine Art Promi-Treffen findet hier statt. Nämlich nachdem schon Barnabas und Paulus in Antiochia sind, kommt dann also auch noch Petrus vorbei. Und die Leute haben sich sicher gedacht, das ist jetzt richtig toll. Also Petrus wird die Sache mal zurechtrücken, der wird für Klarheit sorgen, auch im Verhältnis von Juden und Nichtjuden, die zum Glauben kamen, weil wegen dieser Frage gab es ständig Stress in den jungen Gemeinden. Und das war eine super Gelegenheit. Paulus, Petrus, Barnabas, alle zusammen in einer Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Das ist doch die perfekte Gelegenheit. Und dann sitzen sie irgendwann gemütlich beim Essen. Ich denke, Petrus fühlt sich ähnlich sicher wie kurz vor der Passion Jesu, wo er sagte, ich werde dich doch auf keinen Fall verleugnen, ich werde lieber mit dir in den Tod gehen. Also Petrus war sich wahrscheinlich seiner Sache sicher, alles ist gut, er ist mit den Heiden und es sind auch ein paar Juden dabei aus Antiochia. Aber dann klingelt es an der Tür oder wahrscheinlich hat es damals eher geklopft. Es klingelt oder klopft und dann kommen überraschend weitere Gäste. Überraschungsgäste ist nicht so jedermanns Ding, ja, aber die waren ja sowieso in der Gemeinschaft. Und diese Gäste kommen direkt aus Jerusalem von Jakobus. Und da steckt Petrus plötzlich ein dicker Kloß im Hals und er denkt, oh wei, ich sitze bei den Heiden und ich weiß ja, die denken, das ist unrein, also mit den Heiden darf man ja eigentlich keine Gemeinschaft haben und zack, schnappt die Falle des Teufels zu. Petrus steht auf und tut so, als hätte er den anderen beim Essen bloß zugeguckt. Ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, ja, es klingelt an der Tür und schnell Fernseher aus, Bier in den Kühlschrank. Und die Bibel auf den Tisch. Ja. Also macht ihr vielleicht auch. Ja, und dann merkt ihr, das ist doch nicht echt. Ja. Ich muss doch zu dem stehen, was ich tue. Und es wäre hier so nötig gewesen, dass Petrus, der Fels, diese zum Glauben gekommenen Heiden durch sein Verhalten unterstützt und dass er beweist mit dem, was er tut, dass es keine Gläubigen zweiter Klasse gibt. Versucht euch mal in diese Situation zu versetzen. Stellt euch vor, ihr verlasst hier den Gottesdienst, geht ein paar hundert Meter und jetzt kommt da plötzlich ein Kollege vorbeigefahren, ja, vielleicht aus eurer Firma in Mainz oder sonst wo. Und jetzt unterhaltet ihr euch mit dem kurz und jetzt kommen noch andere Gemeindeglieder vorbei, weil der Gottesdienst ist gerade aus und dann tut ihr so, als würdet ihr die anderen gar nicht kennen. Es ist euch irgendwie peinlich. Und ihr habt eine gute Chance verpasst, über euren Glauben zu sprechen und zu sagen, warum es euch wichtig ist, im Gottesdienst gewesen zu sein. Aber noch schlimmer wird es, wenn du dich mal in die Lage der anderen Gemeindeglieder versetzt. Die merken, als sie vorbeilaufen, dass sie dir peinlich sind. Ich denke, so ähnlich müssen sich die Leute damals gefühlt haben, als Petrus schnell aufgestanden ist, reflexartig, und so getan hat, als hätte er mit den anderen nichts zu tun. Sein Ansehen oder sein scheinbares Ansehen war ihm wichtiger als die Liebe, war ihm wichtiger als das Evangelium. Und das passiert dem großen Apostel. Was war der Grund? Ich denke, es war schier die Angst, irgendwie seinen Ruf zu verlieren vor diesen Juden, die als überraschend als Gäste kamen. So ein Anpassungsreflex. Kennt ihr Kraken? Also als wir mit dem BU in Stuttgart waren, da war in einem Aquarium auch so ein Krake. Der Krake, der hat eine tolle Eigenschaft. Der kann seine Farbe blitzschnell ändern und anpassen. Und wenn der weghuscht, ändert er beim Huschen ständig seine Farbe und du siehst ihn nicht, weil der genauso aussieht wie der Untergrund. Und so ähnlich hat sich hier Petrus verhalten. Ja, der wollte sich schnell unsichtbar machen. Ja, ich bin gar nicht da, ich gucke nur zu, ich komme auch gerade rein. Was weiß ich, was er da gedacht hat. Und das war vollkommen überflüssig. Und deswegen muss die öffentliche Rüge von Paulus folgen. Ich denke, dass das Petrus in diesem Moment sicher richtig wehgetan hat. Und ich frage mich schon, musste das sein? Ist das seelsorgerlich korrekt, dass man einen öffentlich rügt? War das gut von Paulus? Hat er da nicht auch versagt? Und dann ja noch schlimmer, dass die ganze Story am Ende noch in der Bibel landet. Ja? Also nicht nur in dem Brief an die Galater, sondern der Galaterbrief landet wieder in der Bibel und wir kriegen das bis heute mit, wie Petrus hier daneben gegriffen hat. Ja, das musste sein, weil Petrus durch sein Verhalten die Freiheit in Frage stellt, die Jesus schenkt. Und das ist keine Lappalie. Es ging um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Und das in einem ganz entscheidenden Punkt, dass es keine Christen zweiter Klasse gibt. Und hier frage ich mich auch, was hat die Geschichte mit uns zu tun? Betrifft sie uns? Ich denke schon, sie ist uns auch zur Mahnung, aber auch zur Ermutigung gegeben. Weil es darauf ankommt, dass wir uns als Christen glaubwürdig verhalten. Glaubwürdig und gleichzeitig auch nicht verkrampft. Wenn wir gute Worte reden und gute Worte von Jesus hören, dann müssen dem auch gute Taten folgen. Wenn wir nur vom Guten reden, es aber selber nicht tun, dann stellen wir nicht nur andere, sondern auch Jesus in Frage. Wenn es um die Echtheit und um die Wahrheit geht, dann ist auch Kritik gut. Das sehen wir auch an dieser Geschichte. Kritik ist nötig, sogar öffentliche Kritik. Aber das Ziel ist nicht Zank und Streit oder dass jetzt hier eine Paulus- und eine Petrus-Partei entsteht, sondern das Ziel eines guten Streits im biblischen Sinne ist Einsicht und Frieden auf Grundlage der Wahrheit. Und je nachdem, wie wir ehrlich miteinander reden und miteinander umgehen, unterstreichen wir entweder Gottes gute Nachricht an die Menschen oder wir streichen sie durch. Und denkt mal daran in der kommenden Zeit, im Weihnachtseinkaufsstress und dann vielleicht unterm Weihnachtsbaum. Denkt dran, dass ihr dazu berufen seid, Frieden zu stiften, wenn es da vielleicht mal Zank geben sollte. Dann sind wir gefragt, das zu leben, was wir glauben. Bei Petrus und Paulus gibt es eine ganz erstaunliche Entwicklung nach dieser Geschichte. Die sind nämlich später und vielleicht schon in diesem Moment eigentlich theologisch unzertrennlich. Paulus zeigt, dass er sich nicht scheut, den Petrus zu kritisieren, um der Wahrheit willen. Und Petrus zeigt auch wieder, dass er ein gutes Vorbild sein kann, indem dass er die harte Kritik aushält, sie annimmt und nicht zurückzahlt. Petrus unterstützt die Theologie von Paulus, weil sie stimmt. Auf dem Apostelkonzil von Jerusalem sollte das später gewesen sein, aber sonst allerspätestens durch seine Briefe, die er geschrieben hat, unterstützt er Paulus absolut in dem, was er sagt, weil es das Evangelium von Jesus ist. Bei diesem großen Treffen der Apostel in Jerusalem schreibt bzw. sagt Petrus, was später dann aufgeschrieben wird, und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen, also den Heiden, den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns, den Juden, und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Darum geht's. Und das ist im Kern genau die gleiche Botschaft, die Paulus dann den Galatern schreiben muss, weil es dort auch schon wieder Stress gab, weil gesetzestreue Juden versucht haben, das Gesetz wieder über die frohe Botschaft von Jesus zu stellen. Und deswegen schreibt Paulus den Galatern, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Darum geht es, dass Jesus in uns ankommt, in dir ankommt und heute bei den Menschen ankommt. Also mach's wie Paulus und Petrus, hilf mit, Jesus bekannt zu machen und setz da ruhig auch mal deine Fantasie ein. Mach's wie Paulus und trau dich im Konfliktfall Falsches auch anzusprechen und mach es wie Petrus und nimm berechtigte Kritik an. Und dann kannst du sicher sein, dass Gott selbst aus großen Pannen einen noch größeren Segen macht. Weil Jesus in den Herzen der Menschen ankommen will, lebe, was du glaubst. Amen.